liebe Ostdeutsche, liebe Westdeutsche, alles was da ist, gibt es auch andere Nationalitäten hier. Ich bin Israeli und Deutscher, liebe Israelis. Ich freue mich sehr, dass wir heute in einem kleineren Kreis sind. Aber dafür wird es umso heftiger, Renate. Je kleiner die Gruppe, desto intensiver die Arbeit. Wir haben ein Thema, Renate hat mir schon, diese Dame da, diese feine Dame, hat mir schon zu Tisch gesagt, Juwel, wenn es nicht dein Name wäre, wäre ich nicht gekommen, weil Amos und Hoshea nicht wirklich meine Lieblingspropheten sind. Es ist richtig. Und ich sage dir, im Dezember wird es noch heftiger, denn es sind sowas von drei, in Anführungszeichen, langweilige Propheten, aber sie haben es in sich. Gerade, du wirst dich erleben, du wirst dich wundern. Gerade Propheten, das ist meine Erfahrung, von denen man denkt, ach, das interessiert mich doch nicht, mich interessiert Jesaja oder Jeremia. Gerade Propheten, von denen man denkt, die sind nichts wert, gerade die haben es in sich. Ihr werdet hier in diesem Seminar, liebe Freunde und Freundinnen, im wunderschönen Löwenstein, in der sogenannten schwäbischen Toskana, ihr werdet Wunderbares erleben, sodass du dich dann entschuldigen wirst bei Hosea und Amos am Sonntag um 13 Uhr. Bei mir nicht, nein. Du bist ja da. Aber ich will nur, dass du merkst, du wirst dich bei Hosea und Amos entschuldigen, weil du sagst, mein Gott, ihr seid ja so tolle Propheten und aus euch kommt so viel Weisheit und Gottesliebe. Danke, dass der Juwel mich zu euch geführt hat, ihr beiden orientalischen Propheten. Du hast natürlich recht. Ich hatte lange Zeit auch kein Bedürfnis, mit Hosea und Amos, dem Thema unseres Seminars, mich zu beschäftigen. Es sind zwei sehr schwierige, Renate, sehr anspruchsvolle Propheten. Du hast ja die Unterlagen schon da. Und es gibt reizvollere. Aber ich habe mir überlegt, ich will ja Neues präsentieren. Und gerade im Unbekannten wirkt Gottes Geist, liebe Freunde, oft mehr als im Bekannten. Und ich habe ihn hineingetaucht in Hosea und Amos schon seit einem Jahr. Auch in Israel während meines Sabbatjahres mit der Buch meiner Frau und habe Fantastisches entdeckt. Ergreifendes, Schauerhaftes. Renate, liebe Freunde und Freundinnen, es wird euch ergreifen. Was zwei Propheten, die zugegebenermaßen nicht die brillantesten Public Relations haben und nicht die brillantesten äußeren Glanz haben, aber sie sind voller Feuer und voller Tiefe. Und sie werden uns in Mark und Bein, gerade in unserer verrückten Zeit in Deutschland, und auch in der Schweiz, geht ja überall drüber und runter, sehr viel zu sagen haben.
Habe ich dir gut gesagt? Man kann ihn von Amos noch sehr auf heute übersetzen.
Martina hat ja schon Studium im Auto gemacht, Studium General. Okay. Somit begrüße ich euch alle ganz herzlich. Ich kenne ja schon 90% der Teilnehmer, die restlichen 10 werden wir gleich kennenlernen. Jeder wird sich ja kurz vorstellen. Und wie gesagt, ich erlebe es als einen ganz großen Vorteil, euch, dass wir eine kleinere Gruppe sind, weil wir eben dann entre nous sind. Wir können unter uns arbeiten. Das hat natürlich auch zur Folge, dass ich jeden eher und öfter drangsalieren kann. Verstehst du, in einer großen Menge kann eine Lea aus Berchtesgaden eher untergehen, in der Anonymität einer großen Masse. Aber in einer kleineren Gruppe geht das nicht, weil jeder jeden sieht. Das heißt, jeder kann eher gefordert werden, Stina. Das ist natürlich ein Malus und ein Bonus einer kleinen Gruppe. Jeder hat mehr Möglichkeiten zu profitieren. Und jeder kann von mir, dem Professor, eher herausgefordert werden, zu seinem Wohle natürlich. Mein Name ist Juwel Lapide, ich für die Neulinge unter uns, insbesondere 1, 2, 3. Was? Genau, nachher bringst du es mir. Nachher, jeder wird mich ja schon so kennen, das wird dann gar nicht mehr nötig sein. Nagelneu sind für mich diese Dame, die beiden wunderbaren und dieser wunderbare Mensch. Die drei habe ich persönlich eingeladen. Dich auch, aber die habe ich übers Internet ganz persönlich geangelt, diese drei Menschen. Denn ich muss ja auch für meine eigene Marke arbeiten. Ich bin, seitdem ich selbstständig bin, wirklich ein eigener Vertriebsmensch geworden. Und mir macht es wahnsinnig Spaß, Marketing zu machen. Das heißt, ich habe diese beiden Menschen, Nikolas und seine Gattin Susanne, übers Internet kennengelernt. Das werden sie erzählen, wie das passiert ist. Und da habe ich sofort gesagt, daraus mache ich ein Geschäft. Und das sage ich ganz oft, daraus mache ich ein Geschäft. Wenn so ein wunderbarer Mensch wie Nikolas und seine Gattin Susanne aus Meerbusch bei Düsseldorf heute kommen. Das ist am anderen Ende der Welt, Claudia. Das ist am anderen Ende der Welt Deutschlands. Wenn Nikolas mir sagt, Juwel, ich möchte mit dir sprechen, er wird nachher sagen, warum, dann habe ich gleich gesagt, ein Jude denkt natürlich auch ans Geschäft. Da bin ich ganz jüdisch. Obwohl ich blonde Haare und blaue Augen habe, bin ich da sehr jüdisch und habe sofort an Nikolas und Susanne gesagt, Nikolas und Susanne, tätet ihr mir einen Gefallen, wie die Schwaben sagen, tätet mir einen Gefallen, würdet ihr zum Seminar kommen? Und da hat Nikolas gesagt, wir kommen gerne, denn du wirst bereichert nach Hause gehen, das garantiere ich dir. So, dass ich daraus sofort ein Geschäft gemacht habe. Und ein Geschäft habe ich auch bei diesem wunderbaren Menschen gemacht. Der hat mich auch angerufen und wollte etwas klären, ich weiß gar nicht mal was, das wirst du nachher sagen. Und da habe ich sofort ein Geschäft ausgemacht und ihm gesagt, tätest du mir den Gefallen, schwäbisch gesprochen, um zum Seminar zu kommen? Da können wir uns näher kennenlernen.
Darf ich du sagen?
Ja.
Du hast geschrieben, unbedingt zum Seminar kommen.
Unbedingt. Genau. Ja?
Sonst wollte er mir das nicht sagen. Dann habe ich gesagt, gut, dann komme ich jetzt.
Ja, weißt du...
Dafür bin ich jetzt hier, nur wegen der Einfrage.
Genau, du wirst es nicht bereuen. Ich verspreche es, du wirst es nicht bereuen. Denn das gehört einfach zu mir. Richtig. Aber weißt du, das gehört einfach zu mir. Ich liebe Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten darf. Das gehört zu mir. Ich liebe Menschen, ich mache ja keine Geschäfte im Sinn von, ich verkaufe nicht im Jelmoli oder im Migro wunderbare Schweizer Uhren. Ich verkaufe ja keine Swatch-Uhren, sondern ich verkaufe Gott. Und ich verkaufe Gott in Anführungszeichen so wahnsinnig gerne. Verstehst du? Ich verdiene hier ein bestimmtes Honorar, aber das ist
marginal.
Verglichen mit den Millionen, die man im Migros verdienen kann oder im Jelmoli in der Schweiz. Aber was mir mit den Jahren immer mehr Spaß macht und wirklich eine Erfüllung gibt, ist Menschen zusammenzubekommen, die Spaß an Gott haben. Eine Freude an Gott. Und das habe ich bei Nikolas und Susanne sofort gespürt. Und das habe ich auch Ralf.
Sascha
sofort herausgespürt zwischen den Zeilen. Also
bei anderen auch. Ich bleibe mal beim Wort.
Ja.
Wir kaufen Hashem ein.
Wunderbar. Hörst du? Hast du gehört? Ich habe es gerochen. Sag es ihm, was du meinst.
Wir kaufen Gott ein. Aber ich sage nicht Gott, ich sage Hashem. Aber wir kaufen ihn ein von Jüber.
Was ist? Ich habe eben gesagt, ich verkaufe gern Gott. Ich verkaufe nicht Patisserie und Bijouterie. Sondern ich verkaufe in meinen Seminaren Gott. Und wenn ich dann Menschen habe wie Renate und Leute aus Meerbusch bei Düsseldorf, die Geld ausgeben dafür, herzukommen, um Gott einzukaufen, wie Moria sagt, dann ist das für mich ein ganz großes Erlebnis.
Aber das Evangelium ist doch umsonst.
Naja, aber du siehst doch, dass Paulus auch nicht die Lande fährt und sagt, ich kann nicht anders, als mein Evangelium zu verkünden. Und er sagt, auch wenn er etwas erkäme dafür, würde er sich freuen. Nur wenn er sich davon hat, kein Geld im Korintherbrief. Aber er sagt, wenn er mir etwas gibt als Belohnung, dann würde ich mich freuen. Das heißt, jeder Arbeiter ist seines
Lohnes wert.
Genau. Das steht auch im Evangelium. So, dass ich sage, ich mache es aber wirklich primär, weil ich Freude habe, mit euch zu arbeiten. Das weiß Thomas Ness, mein Freund Dr. Thomas Ness, der mit mir schon viele Aufnahmen gemacht hat. Ich mache die Arbeit ins Thema immer mehr ins Thema, weil ich eine wahnsinnige Freude habe. Und es geht mir nicht primär ums Geld, sondern es geht mir primär darum, dass Gottes Geist in diesem Raum bis Sonntag 12.30 Uhr brennt. Denn bei mir, wenn ich Arbeit mit Gott mache, liebe Freunde und Freundinnen im schönen Löwenstein, bin ich so erregt, so in Ekstase, dass ich merke, es gibt für mich wirklich nichts Schöneres auf Erden als so ein gewaltiges Erlebnis. Das kann von mir aus Jesaja sein, das kann von mir aus Jeremia sein, das kann von mir aus sein die Königin Esther. Genau, weil ich habe ja mit dem Eucheln eine Woche in den Alpen in Tirol, auf 1200 Meter Höhe, in den schönen Alpen in Tirol. Und dann haben wir eine ganze Woche über Esther gebrannt. Eucheln und seine Gattin waren dabei. Das Thema spielt für mich keine Rolle. Aber wenn es um Gottes Willen geht, um Gottes Willen, im Doppelsinn des Wortes, dann bin ich so dankbar und so bereichert und kann gar nicht genug davon bekommen. Und darum bin ich eben mit euch zusammengekommen und ich verspreche euch, liebe Freunde und Freundinnen, dass Hosea und Amos, zwei große Propheten im Nordreich im 8. Jahrhundert vor der Zeitrechnung, uns ganz viel zu sagen haben. Ganz viel zu sagen haben. Wir leben in ganz schwierigen Zeiten. Es geht überall drüber und drunter, Renate. Die Politik ist perspektivlos. Es kracht überall, auch in entlegenen Ländern, und Hosea und Amos haben uns was zu sagen, haben uns sehr viel zu sagen. Bevor wir einsteigen und zur Selbstvorstellung kommen, wollte ich sagen, heute Abend arbeiten wir bis mindestens 9:30. Keiner wird bei mir einschlafen, das garantiere ich. Ich bin die beste Anti-Einschlaftablette der Welt. Bei mir ist jeder gefordert und gefördert. Und wir werden intensiver eine Einführung machen, was ist Hosea, was ist Amos. Sie haben ein Päckchen bekommen überhaupt, jeder. Wenn Sie so lieb sind, jeder hat ein Paket bekommen vom Haus, von unserem Freund Thomas Gerlach, darf mitgenommen werden, darf auch bearbeiten und kräftig unterstreichen. Alles für Sie, alles zur Bearbeitung. Und morgen früh geht es um 8 Uhr los mit Frühstück. Morgen wird es eine Andacht geben, übrigens haben wir vorhin gehört, durch die Gattin des Akademiedirektors. Die Gattin des Akademiedirektors, wer möchte, macht um 8 Uhr eine Einführung des Tagesgeschehen und ein kurzes Gebet vorne in der Kapelle. Wer möchte? Ab 8 Uhr Frühstück, 9 Uhr erste Sitzung, erste große Sitzung nach der Nacht. Bis 12.30 Uhr arbeiten wir hochintensiv. Jeder ist gefordert bei mir. gefordert und gefördert. Keiner kann einschlafen, keine Sekunde, das gibt es bei mir nicht. Dann Mittagspause bis 15 Uhr, 15 Uhr bis 18 Uhr. Kaffee trinken wir wieder um 14.30 Uhr, um 19.30 Uhr wieder bis 21.30 Uhr und am Sonntag wieder von 9 bis 12. Sie sind alle eingeladen, kräftig mitzuarbeiten. Jeder, der mich kennt, mich erlebt hat und mich überlebt hat, wie meine Schweizer Freundinnen, weiß, dass bei mir gearbeitet werden muss. Es ist kein Unterhaltungsprogramm. Das will ich auch für unsere liebe Susanne sagen. Wir sind nicht in einer Unterhaltungsshow hier. Das heißt, jeder wird gebeten, mitzuwirken. Wie das aussieht, werdet ihr erleben. Aber gefordert und gefördert ist jeder. Martina genießt das sehr. Martina und ich arbeiten sogar per Internet zusammen. Intensive Bibelarbeit, elektronisch geht das. Claudia Herrmann macht das auch mit mir per Internet. Wir arbeiten intensiv über die Psalmen und über das Johannesevangelium. Immer wieder gibt es da spannende Themen. Und diesmal eben hier zusammen. Gut, wir machen es so. Erstmal kurze Vorstellung. Ich, wie gesagt, Juba Lapid, Sie kennen mich ja schon, Sohn der berühmten Eltern bin ich ja so gut Lapid. Und ich bin hier schon 11 Jahre. 11 Jahre darf ich in diesem heiligen Raum, in diesem heiligen Haus arbeiten. Mal mit 40 Leuten, mal mit 30. Aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, die kleineren Gruppen wie diesmal behagen mir mehr, Claudia. Behagen mir mehr. Schönes altes Wort, das gibt mir das Gefühl von Zugehörigkeit. Weil ich weiß, wir sind dann en famille. Wir sind dann in einer Familie, in einer großen Familie, in der man miteinander ganz intensiv über vertrauliche Fragen sprechen darf. Alles andere wird sich ergeben im Seminar. Euchel, ich schlage vor, ganz kurz, wirklich nur 2 Minuten. Sascha, Hans-Dieter, Nicola oder Nico?
Nico.
Nico, Susanne, Deborah, das ist Thomas, Euchel, Claudia, Lea, Stina, die Renate, Mechthild, Martina, Morala, Hannelore und mein Freund Norbert Zefanga. Juval Lapid, ich bin auch Juval. Und jetzt fangen wir an. Jetzt wird es richtig spannend. Wir machen es jetzt aber erstmal ganz locker. Hosea und Amos. Einfach mal in die Menge gefragt. Wer weiß etwas über diese beiden Propheten? Wer kann uns ein paar Fetzen? Die Moria hat schon ein Bild herumgehen lassen, herumgereicht über den Geburtsort Tekoa, nördlich von Jerusalem. Dann werden wir noch darüber sprechen. Er ist ein typischer Jerusalemit, ein typischer Mann, der aus dem Südreich stammt, der Mann Hosea. Amos, Entschuldigung, Amos aus Tekoa. Von Hosea wissen wir wenig, aber beide wirken überwiegend im Nordreich von Israel, vom ursprünglich geeinten Königreich Davids. Wer hat ein paar Fetzen von Hosea und Amos, einfach so ganz spontan wie in einer großen Familie, die er einstreuen könnte? Bevor ich dann heute Abend ein bisschen einführe, ein Stimmungsbild gebe über die Zeit und über die beiden Menschen. Wer weiß, was sagt Hosea? Wer hat so aus Religion? Was? Amos Hirte? Maulbeerfeigenzüchter, wunderbar, und Hirte.
Ja.
Sehr schön, das war der berühmte Amos. Maulbeerfeigenzüchter, das sind so besondere kleine Früchte, die Bauern und ich haben die mal in Israel gegessen, die heute in Israel sehr kultiviert werden, sehr beliebt in Israel. Also ganz, ganz kleine Früchtchen, die aber sehr süß sind. So, weiß nicht, so was wie eben so Beeren, aber eben stachelig drumherum eingehüllt. Das war und ist eine typisch orientalische Frucht, die es in Deutschland nicht gibt. Auch nicht in der Schweiz. Er züchtet die.
Und ich habe beide gelesen.
Was?
Komplett gelesen.
Wunderbar.
Ich habe festgestellt, dass Amos mir mehr liebt.
Warum?
Weil er hat, ich sage es jetzt mal ganz brutal, weniger Angst.
Er hat weniger Angst? Wovor hat er weniger Angst?
Vor dem ganzen Volk und vor all denen, die ihm krank sind. Hosea war für mich der Weichere. Er kam mehr an Jeremia ran.
Ja.
Ja, auch so der Weichere.
Brillant, sehr schön. Wunderbar, was wir eben hören.
Also ich möchte mal Amos ein bisschen
rehabilitieren.
Vergleichen mit Mosche. Mosche hat so lange Jahre die Schafe seines Schwiegervaters Jitro gehütet. Und Gott hat ihm diese Zeit zugestanden, das heißt, er hat sie fast verordnet, damit er in dieser Zeit auf seine Aufgabe vorbereitet wird, in der Stille, nicht im lauten Lärmen der Welt. Ja. Da hört man nämlich Gott nicht.
Jawohl.
Und Elia in der Stille feinen Schweigens, nicht im Feuer, nicht im
Erdbeben, nicht im Sturm. Genau.
Hier. Und ich denke, dass Amos und Mosche da etwas gemeinsam haben. Auch Amos hat sicherlich innere Weisheit gelernt, in der Zeit, in der er einfach Schafe gehütet hat, da hat er Zeit gehabt zu meditieren und sicherlich auch verlaufenes Schaf wiedergefunden, wie Moshe, ein wunderbarer Midrasch. Das kann man anders mal erzählen. Und dass ihn das vielleicht auch vorbereitet hat für sein Wirken nachher in der Öffentlichkeit.
Dankeschön. Wir sammeln, einfach spontan sammeln. Martina.
Also ich denke, bald sind sehr leidenschaftlich.
Wunderbar. Sag's laut für alle. Eine Idee lauter, denn Susanne möchte ganz viel Orientweisheit hier aufnehmen.
Beide Propheten sind sehr, sehr leidenschaftlich.
Also genau das ist es.
Hosea klingt ja sehr diese Liebesbeziehung.
Also brillant!
Manchmal
Liebesbeziehung ist unser Stichwort.
Ein bisschen kryptisch. Also da geht es ja auch schon recht deftig zu, wo es um dieses Thema auch der Prostitution oder
jetzt hast du was ganz Heißes angefasst. Ja. Also, es geht um Prostitution bei Hosea, das werden wir ansprechen.
Genau, also
ums Bordell.
Also er Israel ja auch als Hure.
Genau. Ne? Jetzt wird es sehr deutlich. Er nimmt sich nämlich eine Hure zur Frau, die Gomer Bat Divlaim. Ja. Wunderbar, dass unsere Martina das Kind beim Namen nimmt.
Genau. Und da, glaube ich, wird es ein bisschen kryptisch und da gibt es auch unterschiedliche Interpretationen. Das heißt, dass er wirklich eine Hure geehelicht hat oder auch, dass das wirklich im übertragenen Sinne gemeint ist und vielleicht das eine oder das andere nicht ausschließt.
Der einzige Prophet Israels, dem aufgetragen wird, nimm dir eine Hure, geh ins Bordell in Zürich Innenstadt, wo auch immer das ist, nimm dir eine Hure, Gomer Bat Divlaim, wir werden ihren Namen wunderbar klären, und zeuge mit ihr, beziehungsweise nimm mit ihr noch Hurenkinder.
Drei Kinder.
Drei Hurenkinder.
Und er hat auch die Namen festgelegt.
Die hat Gott festgelegt.
Ja.
Ganz eigenartig in der Bibel. Eigenartig,
liebe. Es kann sein, dass es auch eine auslegen, darf ich das
sagen? Ja, bitte.
Dass es symbolisch gemeint ist, denn wenn ich an Jeremia denke, ich gedenke der Zeiten, da du mir nachfolgtest als dein
Brillant.
Und Gott und Israel wird ja immer als Bräutigam und Braut verglichen. Und von daher könnte man vielleicht auch annehmen, dass diese Hure, dass es einfach wie es ist,
brillant,
nur als Symbol gemeint ist, dass es vielleicht nicht also an auslegen muss.
Jetzt sind wir schon nämlich voll in dem Thema. Das Buch Hosea ist das Buch in der Bibel, in dem das Wort Hure, Hurerei, am häufigsten vorkommt. Und andererseits ist er der Prophet, in dem das Wort Liebe ebenfalls am häufigsten vorkommt. Wir können schon notieren, übrigens wollte ich sagen, schreiben Sie viel mit. Thomas nimmt das übrigens alles kostenlos auf. Ich möchte nämlich, dass Sie es in Ruhe nachhören können. Wenn nämlich Nicola und Susanne wieder im Ruhrpott sind, nein, nicht im Ruhrpott, du bist ja in Düsseldorf, mehr Busch, möchte ich, dass jeder in Ruhe das nachhören kann. Darum nimmt er das freundlicherweise auf, damit man das in Ruhe reflektieren kann. Weil ich sehr viel bringen werde und es kann sein, dass du nicht alles aufnimmst. Ich wiederhole, Hosea ist der heilige Prophet der Heiligen Schrift, bei dem das Wort Hure verhurt, Hure spricht auch von verhurt sein, so oft vorkommt, ich habe es gezählt, ich werde es euch morgen sagen, wie oft, wie in keinem Propheten der Heiligen Schrift. Aber zugleich, und darüber werden wir sprechen, kommt das Wort Liebe mit seinen Verästelungen, geliebt und verliebt und beliebt und Liebe, genauso häufig, fast genauso häufig vor wie das Wort verhurt. Kein Prophet der Heiligen Schrift hat so ein hohes Maß an Hure und Unzucht und zugleich so ein hohes Maß an Liebe und verliebt und geliebt und Liebesbeziehung. Interessant. Darum ist dieser Prophet Renate so hochinteressant. Wir werden darüber nachdenken, welche Ambivalenz dahinter steckt. Zwischen einerseits brutale Prostitution, käufliche Liebe, Claudia, Zürich Innenstadt, Bordelle, andererseits aber feinste, subtile Liebesbeziehung zwischen Gott und seinem geliebten Volk Israel.
Das meine ich eben auch mit Leidenschaftlichkeit, weil auch dieser
sehr schön
Leidensdruck, der dahinter steckt, in dieser Ambivalenz, ist einfach auch sehr spürbar.
Richtig, Ambivalenz, wunderbar.
Und auch, denke ich dann auch wieder, Amos, der ja eigentlich aus eher begüterten Verhältnissen kommt, glaube ich, weil der
zumindest
auch Vieh und Garage
Aber
sehr krasse Worte für mich.
Krasse Worte?
Brillant.
Brillant. Amos notieren wir schon mal, Susanne. Amos ist ein sehr, was unsere Zeit wunderbar passt, Renate, ein sehr sozial bewusster Prophet. Navi, ich sage immer gerne Navi. nicht, dass Sie sich wundern, ich benutze gerne das Wort Navi, nicht Navi, sondern Navi. Das ist das Wort für Prophet, weil das Wort Navi dem hebräischen Denken eher entspricht als das griechische Wort Prophet, weil Prophet eben bedeutet der voraussagende und unverrückbar Richtige. Das kommt nämlich aus dem Denken des Orakel von Delphi. Es gab ja damals in Griechenland, daher kommt ja dieser Begriff, Prophet bedeutete im alten griechischen Denken ein Mann wie Teiresias in Sophokles. Sophokles hat ja geschrieben, König Ödipus. Und da gibt es den alten Propheten Teiresias und der spricht Worte, Stina, und diese Worte sind unumstößlich. Das ist das Bild des griechischen Propheten und nicht so ist das Bild des jüdischen Propheten. Und im Judentum heißt der Prophet, das wissen Sie von anderen Seminaren, liebe Freunde und Freundinnen, im bildschönen Löwenstein, Navi. Und Navi ist ein Künder. Martin Buber, dessen Unterlagen wir auf dem Tisch haben, spricht immer von Künder, weil er den Willen Gottes kündet. Und der Wille Gottes eben nicht unumstößlich ist, sondern immer nur unter der Voraussetzung, dass die Kinder Israels nicht reumütig werden, bestehen bleibt. Stichwort Jona. Jona geht ja nach Ninive und sagt, noch 40 Tage und die Stadt Ninive wird vernichtet. Aber nur unter der Voraussetzung, dass die Menschen keine Umkehr leisten. Leisten sie Umkehr, was der Fall war in Ninive, wird Gott natürlich die Stadt Ninive nicht vernichten. Und daran scheitert ja Jona, weil er denkt, das Wort Gottes ist unumkehrbar. Stimmt aber nicht. Und genauso Hosea und Amos, sie sprechen ganz harte Worte. Sie sind empört, wie Martina aus Essen sagt. Die beiden Propheten Neviim sind empört über die sozialen Skandale in Deutschland. Wie heute, damals in Israel natürlich. Und sie nehmen kein Blatt vor den Mund und maßregeln und züchtigen das jüdische Volk, so wie wir es heute auch dringend bräuchten. Wie wir es dringend heute in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz etc. bräuchten. Und darum sind diese Propheten wunderbar, diese Neviim. Navi, ein Künder, weil sie aus Liebe zu ihrem Volk Wut entbrannt sehen, wie es drüber und runter gibt, wie es Skandale gibt, wie es Untreue gibt, wie es Missbrauch gibt. Wie bei uns, schau dir die Bildzeitung an, bist du ja informiert. Und dennoch möchten sie, dass die Gesellschaft sich verändert, dass die Menschen sich verändern, weil Gott etwas anderes mit uns vorhat als Prostitution und Schande und Missbrauch und Vergewaltigung und all die Dinge, die es damals wie heute gibt. Siehe Pornografie im Internet. Ein Wort reicht ja. Und darum sind, genau, bitte Morian.
Ich wollte noch was sagen, um den Hosea ein bisschen noch darzustellen. Sein Vater Beri wird genannt, er ist der Sohn von Beri. Und das war ein Prinz des Stammes Reuven. Also schon ein herausragender Mann. Und wenn ein Sohn aus einer solchen Familie gesagt wird, er muss eine Hure nehmen, dann ist das schon gewaltig, das, was er da überwinden musste, genau. Von seiner Erziehung her.
Genau.
Nicht? Richtig. Der hier war ein hochgeachteter Mann, der Vater von Hosea.
Der Vater, wenn wir noch lesen.
Ja, eben. Und von daher ist es doch, finde ich das entsetzlich, dass ihm aufgetragen ist, eine Hure zu nehmen. Er hätte eine Prinzessin aus einem anderen Stamm nehmen können, die Tochter eines Fürsten.
Wunderbar.
Nein, er musste heruntersteigen.
Claudia, hörst du, was dir mit 90 noch blüht? Mit 90, Claudia, ist diese Dame auf der Höhe. Da lohnt es sich doch, 90 zu werden, Claudia.
Aber bestimmt.
Ja. Thomas.
Ja,
Thomas Ness.
Hosea steht an der Grenze, wo das Wort allein als Botschaft nicht mehr ausreicht.
Brillant. Brillant.
Er muss das Leben des Volkes zeigen.
Brillant, Stina. Hörst du, was hier passiert?
Leben. Er muss die Sünde teilen. Er muss es offenbar machen.
Wunderbar.
Und er muss zeigen, in dieser Beziehung auch zu dieser Frau und diesen Kindern, wie ist der Weg zurück?
Brillant.
Abstiegen.
Brillant. Was wissen wir noch über Amos, Hosea? Was weiß man in der Schweiz? Hat man in der Schweiz davon schon mal gehört? Was wissen die Schweizer von Amos und Hosea? Claudia, Stina.
Also mir kommt es vor, wie wenn Gott mit Hosea etwas wirklich ganz Tiefes inszeniert.
Ja.
Also wirklich eine Verkörperlichung.
Sehr schön, Verkörperlichung der Missstände, Verkörperlichung der Korrekturbedürftigkeit, Verkörperlichung des Ernstes der Lage, gefällt mir sehr gut. Gefällt mir sehr gut, was die Schweiz an Erfahrungen schon über Hosea und Amos gemacht hat. Wer hat noch eine Idee, bevor wir richtig loslegen? Was sagt die Stina? Stina, du darfst dich bewegen, bewege dich ruhig. Stina.
Mir kommt so die Begegnung entgegen. Im Sinne von bereite dich, deinem Gott zu begegnen.
Ein bisschen lauter.
Bereite dich,
deinem
Gott zu begegnen.
Sehr schön.
Also bereite dich vor.
ja.
Deinem Gott zu begegnen.
Ausgezeichnet.
Also dieses Sehnen von Gott uns zu
ja.
begegnen. Also mit dieser
ja.
Morgenröte, die durchbricht, oder der Spät.
Wunderbar, der was ich da höre. Ja, 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 ja. Wunderbar. Stina, wir haben das richtige Wort. Jetzt kommt, muss der Chef zeigen, dass er auch in Bewegung gekommen ist. Jetzt stehe ich auch, damit du nicht alleine stehen musst. Pass auf, wir fangen jetzt richtig an. Hosea und Amos, ich habe euch ja Kopien mitgebracht von Martin Bubermächtig. Wir werden ihn kräftig lesen. Nicht alles natürlich, sondern nur kapitelweise. Moria hat ihre amerikanische Literatur mitgebracht. Damit wir heute Abend noch bei der Einführung bleiben. Hosea und Amos, wir werden die Namen natürlich noch klären, sind zwei Nordreich-Propheten. Das Reich, da muss man jetzt ein bisschen darüber Theorie machen, das große Reich Israels war bis zu König David und König Salomo ein geeintes Reich. Mächtig, jetzt wird es sehr heftig. Alle hochkonzentriert, Mächtig. Jetzt kommt heiße Theorie, aber wichtige Theorie. Das große jüdische Reich war geeint unter König David. König David, wenn Sie etwas nicht wissen, fragen, sonst genau zuhören, Thomas. Und Susanne, jedes Wort, Perle für den Ruhrpott. Das große Reich Israels war unter König David geeint. König David lebte etwa 1000 vor und hat das große, verzettelte, nach Stämmen verzettelte Reich geeint unter sein Königreich. Unter David, 1000 vor etwa, war das Reich aus Norden und Süden, aus Galiläa, Samarien und Judäa ein großes Riesengebilde. Wurde vereint, so wie Karl der Große ja auch eine große Ausdehnung hatte zur Zeit seiner Regentschaft im Deutschen Reich im 6. Jahrhundert. Da war ja das große Deutsche Reich weitgehend vereint unter Karl dem Großen. Und so war unter König David ein Höhepunkt der Vereinigung aller 12 Stämme zu einem großen jüdischen Reich. Ein großes jüdisch-israelitisches Reich. Er war König von ganz Judäa und Israel. Sie wissen, es gibt ja drei große Bereiche in Israel. Im damaligen Israel, Palästina, Kanaan, Galiläa, Samarien und Judäa. Das kennen Sie auf allen Karten heute nach dem Bett schauen. Jede Bibel, sagen wir, die Tischbibel, sie zeigt hinten die drei Karten, die Karten. Die drei großen Teile. Oben Galiläa, Jesus zu Hause, Galiläa, in der Mitte Samarien, fruchtbares Land von Israel, und unten Judäa, Wüste, heiß, Schlangen. Und das große Land, das große Mittelreich war eben Samarien, Shomron auf Hebräisch. Das ist die Kornkammer Israels. Die Bohren, ich waren überwiegend in Samarien, dort sind die großen Städte auch heute Israels. Und zur Zeit Davids war das alles ein großes Reich. Auch noch zur Zeit Salomos, seines Königs Claudia, war dieses Reich auf einen Glanzpunkt erweitert. Zu keinem Zeitpunkt der Geschichte des jüdischen Volkes, das sagt uns die Bibel, war das jüdische, das israelitische Reich so vereint und so weit ausgebreitet in Bezug auf die vielen Vasallen, die er dem Land gehörten, wie zur Zeit Salomos etwa 950 vor. 950 vor, der Sohn Davids, Salomo, hat durch seine Expansionspolitik, die natürlich auch von Gott getragen war, ein Ausmaß ohnegleichen bis zum Euphrat und Tigris reichte das Reich. Wie die alte Vision an Abraham, dein Reich soll sich ausdehnen, deine Samen sollen sich ausdehnen bis zum Euphrat und Tigris und bis zum großen Meer Ägyptens. Das ist Realität geworden unter Salomo. Ich wiederhole, die große Vision, die an Abraham erging, dass dein Reich, dein Same, so weit sich ausbreiten wird, bis Euphrat und Tigris und westwärts bis ins Meer im Nil. Das war bei Salomo Realität. Ein Weltreich, ein Empire, ein Jewish Empire war das jüdische Reich unter Salomo. Und dann entstand eine Tragödie. Nämlich der König Salomo hatte einen Sohn, der da hieß Rehobeam. Der König Salomo hatte einen Sohn namens Rehobeam. Und er hatte einen großen Befehlshaber, steht alles in 2. Könige 1 bis 12. 1. Könige. 1. Könige 1 bis 12. Salomon hatte einen Sohn namens Rehobeam und einen großen Befehlshaber namens Jerobeam. Und er hat etwas gemacht, was sehr furchtbar ist. Was hat Salomo sich erlaubt? Er ging. Ja,
hat eine ägyptische Prinzessin.
Er hat eine ägyptische Prinzessin geheiratet, die Kult in das jüdische Land, in das große salomonische Reich brachte. Und das war der Anfang vom Ende, der uns auch in die Zeit von Hosea und Amos führt. Noch einmal, Salomo auf dem Höhepunkt seiner Macht, Martina. 1000 Frauen im Harem, alles in der Bibel. Glanz, Brokat, Gold, alles glänzt bei ihm. Die Königin von Saba ist hingerissen von seiner Weisheit, steht in der Bibel. Und der Mann kriegt den Hals nicht voll, muss unbedingt die Tochter des Königs von Ägypten heiraten, geht mit ihr ins Bett. bringt einen Kult, den sie natürlich verkörpert, den heidnischen Kult Pharaos, nach Jerusalem, lässt für sie einen Tempel, einen eigenen Tempel, eine eigene Kultstätte, einen Palast bauen für ihre Götter, die sie mitbringt. Und damit ist Gott natürlich nicht einverstanden. Und das bricht ihm das Genick. Steht in der Bibel. Das heißt, die Bibel, wir werden ganz tiefe Dinge besprechen, ganz tief, auch für uns heute wichtig, wenn du auf dem Höhepunkt deines Glanzes stehst, kennen wir ja, ohne Namen zu nennen, wenn du auf dem Höhepunkt deines Glanzes stehst und du spürst, Gott ist mit dir und Gott fördert dein Reich und Gott gibt dir Ansehen und Gott gibt dir die Möglichkeit, den Tempel Gottes zu bauen in Jerusalem, warum musst du dann die Grenze überschreiten und mit einer Heiligen ins Bett gehen und tun, was Gott dir nicht erlaubt hat? Denn es steht in der Tora, der König Israels darf sich keine heidnische Frau nehmen. Und er nimmt sich bewusst eine heidnische Frau ins Bett, bringt ihren Kult nach Jerusalem und weiß, dass es das Ende der Beziehung mit Gott ist und damit zerfällt sein Reich. Und das ist immer wieder eine Frage, die ich mit meinen Doktoranden und mit vielen Seminaristen bespreche. Da kann man Stunden drüber sprechen. Wie kann das passieren, Nico? Du hast so viel Glanz. Und du hast so viel Ehre in deinem Leben, wie Salomo. Und du bist angesehen, du baust den Tempel des Herrn. Dann hat sich David die Finger geleckt. Und seinem Sohn ist es vergönnt. Warum musst du dann, wenn du weißt, es ist alles in Ordnung, und du hast genug Frauen im Harem, jüdische Frauen, warum musst du dann die ägyptische Königstochter heiraten und sie noch nach Jerusalem bringen und ihr noch einen Palast bauen und ihre Ascheren und ihre Baalen nach Jerusalem bringen, wovon Gott dir gesagt hat, tu es nicht, denn es gibt nur den einen Gott. Und dieser eine Gott duldet keine Götter neben sich. Und du weißt das als Sohn Davids. Du weißt, dass du das nicht zu tun hast und du tust es trotzdem. Und das ist ein Verbrechen. Und das bricht ihm das politische und das religiöse Genick. Und ab diesem Zeitpunkt geht es im gesamten Reich Israels nur noch abwärts. Nur noch abwärts, Stefania. Denn das Reich wird gespalten. Im Süden regiert der Rechobeam, das ist der König des Südreichs, und im Norden regiert der Jerobeam. Da kommt nämlich ein Achia der Shiloniter, das ist ein Prophet. Zwei, steht alles in der Bibel, alles Heilige Schrift, nackte Heilige Schrift. 1. Könige 11. Gott schickt einen Propheten zu dem Mann und sagt ihm, Salomo, du hast etwas Furchtbares gemacht. Und das hat Konsequenzen. Das hat Konsequenzen. Du weißt genau, dass ich dir alles gegeben habe, Martina. Ich habe dir Frauen gegeben. Das
erinnert mich an den Fischer und seine Frau.
Was?
Das erinnert mich an das Märchen des Fischers und seine Frau.
Nochmal? Ja, ja. Nein. Aber verstehst du, Gott sagt ihm, ich habe dir alles gegeben, Claudia. Martina, hör zu, ich habe dir alles gegeben. Warum holst du dir eine ägyptische Königstochter und du weißt genau, dass die Frau keine Jüdin ist? Und du weißt genau, dass die Frau Heidentum verkörpert. Und jetzt ist dein Reich, weil du eben gespalten bist, dir gegenüber ein gespaltenes Reich. Weil du gespalten bist und dein Gott nicht mehr mit Treue folgst, spalte ich dein Reich. Und der Rechobeam geht in den Süden, alles ist zerrissen, Süden heißt Judäa, das Volk trennt sich ab von Stund an. Und im oberen Bereich im Norden, in Tirza, das ist der damalige Hauptsitz von Samarien, regiert Jerobeam. Und es entsteht Blut und Missgunst und Katastrophen jeden Tag mehr. Und es wird gehurt und jeder holt sich noch mehr Götzen rein. Es bleibt ja nicht bei der ägyptischen Königstochter Claudia, sondern es kommen noch mehr Frauen ins Bett und noch mehr Götzen. Und das Nordreich und das Südreich verfallen. Das ist für mich als Juden, ich bin ein ganz nackter Jude. Und es ist für mich jedes Mal hart, das auszusprechen, weil es wirklich mich beschämt, euch gegenüber Christen zu sagen, dass es eine Schande ist vor Gott, wie wir Juden es getrieben haben. Ich muss es aussprechen. Wir Juden haben es damals nicht besser verstanden und haben von Gott abgehurt. Das ist ein Begriff von Martin Buber. Wir haben abgehurt. Wir sind mit völlig vernebelten und falschen Göttern zusammengekommen. Steht drin. Es bleibt ja nicht bei einem Kult, es geht drüber und runter. Baal, Aschera und Milkusch und Chemosh, alle Götter, die es nur auf Erden damals um Jerusalem herum gab, werden nach Jerusalem eingeführt. Und nicht nur nach Jerusalem, sondern auch ins Nordreich. Und es ist ekelerregend, ich sage es ganz hochdeutsch, es ist ekelerregend, ich mache das gerade in einem Doktorandenseminar, wenn man das zweite Buch, ab dem 10. Kapitel des 1. Buches der Könige liest, es geht drunter und drüber. Jeder treibt schlimmer als der andere. Und doch will ich euch eins sagen. Es ist Heilige Schrift. Mich hat ein Student, neulich ein Doktorand, gefragt, sagen Sie mal, Herr Dr. Lapide, Mir wird ja auch schlecht, wenn ich das lese. Wie kann man so etwas als Heilige Schrift bezeichnen, hat er mich gefragt. Wie kann man solche entsetzlichen Kapitel noch als Heilige Schrift bezeichnen? Der treibt es mit der und der ruht da rum und der baut wieder Baal und Aschera auf und dann gibt es den Achab und Isabel. Kennen Sie ja? Das war auch ein furchtbarer König in Nordreich. Achab und Isabel mit seiner heidnischen Frau. Grauenvoll. Und da fragt mich der Doktorand, sagen Sie mal, wie geht das? Wie kann man da noch von Heiliger Schrift sprechen? Das ist doch Pornografie. Das ist ekelerregend. Wie habe ich ihm geantwortet?
Weil die Heilige Schrift nichts auslässt.
Richtig.
Um Leben.
Was nur? Was habe ich dem Doktoranden noch geantwortet? Glaube ich.
Weil Gott in seiner Heiligkeit.
Laut für alle.
Weil Gott in seiner unendlich großen Heiligkeit und Barmherzigkeit immer wieder in diese Hurerei hineingeschmissen hat.
Brillant. Willst du auch Doktorandin werden bei mir? Wunderbar.
Wenn du mich heiligst.
Ich lasse dich sofort. Du bist brillant. Deborah, was sagst du zu unserem Goldstück? Deborah und ich sind verliebt in die Claudia. Wunderbar. Wer hat noch eine Idee? Genau. Was sage ich dem Doktoranden, der darüber eine Doktorarbeit wirklich schreiben will? Wie kann so etwas, solche Verkleinen, solche Perversionen, und es geht ja wirklich grauenvoll zur Sache, es wird gestohlen und es wird betrogen und es gibt falsche Propheten und es gibt falsche Priester. Es ist grauenvoll, es ist sowas von pervers im eigenen Land, in meiner Heimat. Und warum ist es trotzdem Heilige Schrift? Ich habe schon Schönes gehört, ich brauche noch ein würziges, ein rezentes Argument, habe ich vorhin gelernt in der Schweiz. Ein rezentes, ein etwas noch pfiffigeres Argument. Das ist alles richtig, Hans-Dieter. Ja. Wer kann mir sagen, es ist Heilige Schrift, es steht in jeder Heiligen Schrift. Überall. Heiliges Buch ist 1. Könige, 2. Könige, Hosea, Amos, gehört alles in die Heilige Schrift. Jesus kannte das auch in- und auswendig. Wer hat noch eine Idee, warum ich dem Doktoranden, warum ich auch euch sage, wir müssen damit leben, denn es ist eine große, große Offenbarung dahinter. Martina.
Ja, also das ist ja ein absoluter Kontrast, also aus dem, wie es absolut nicht sein sollte.
Richtig.
Lässt sich ja dieser also Kontrast, wie es eigentlich gedacht ist,
ja,
auch ab.
Und was ist daran noch heilig? Da fragt mich der Doktorand, was, Herr Lapide, ist denn daran noch heilig an diesen Schweinereien? Wo sehen Sie überhaupt hier noch Heiligkeit? Da treibt es einer, der holt sich die Frau und der baut sich diesen Baal und da wird wieder Kräuter geopfert in einem Götzen und da kommen wieder falsche Propheten und falsche Priester. Der fragt mich, Herr Lapide, was ist denn daran noch heilig, dass man das überhaupt noch als Heilige Schrift bezeichnen könnte? Was soll ich in der Natur folgen? Martin, noch ein bisschen. Steh dann.
Vielleicht, dass Gott souverän ist. Also, dass er wie weit darüber steht, über diesen.
Aha. Das riecht sehr, das riecht rezent.
Also ich kleinen, in Anführungszeichen, das ist für Gott nichts unmöglich.
Das riecht schon sehr rezent, in Schweizerisch gesprochen. Dankeschön, Thomas Ness.
Je näher ich an Gott bin, desto tiefer kann ich fallen.
Was?
Je näher ich an Gott bin, desto tiefer kann ich fallen. Also. Ich habe so die Erfahrung, Jude sein heißt, ich bin immer radikal.
Ja.
Keine Kompromisse.
Sehr schön.
Ich bin ganz heilig oder ich bin ganz unheilig.
Richtig. Dankeschön. Wunderschön, was ich höre. Deborah, meine Gattin?
Ja, weil dadurch die Heilige Schrift eben zeitlos ist, in jedes Leben, in jede Zeit reinpasst und in jeder Zeit wieder zeigt, welchen Rückweg es zu Gott gibt.
Ja, ja. Auch schön. Alles schön. Noch ein bisschen würzig. Ich brauche noch ein bisschen Schweizer Pfeffer für den rezenten Käse. Wer war zu... Hans-Dieter.
Kann es sein, dass es hier noch... Die Bibel spricht da in Hesekiel oder Jeremia.
16 meinst du?
16, ja,
die Hurerei.
Mit dem Scheidebrief.
Richtig.
Kann es sein, dass Gott hier symbolisieren möchte, dass doch eine Umkehr...
Gleich.
Eine wieder,
Umkehr ist Gold wert.
Wieder eine neue Hochzeit stattfinden kann nach der großen Hurerei.
Wunderbar. Umkehr ist voll wichtig. Wo du tief gefallen bist, kannst du auch umso stärker aufsteigen. Ich rieche Gutes aus dem Schwarzwald. Dankeschön. Stina aus der Schweiz, aus Ustern.
Ja, vielleicht.
Laut, bitte laut.
Diese Liebe, seine Liebe ist wie ein verzehrendes Feuer.
Also, aha, da rieche ich Qualität. Die Liebe Gottes ist wie verzehrendes Feuer, richtig. Richtig, aber wenn der Doktorand mich dann fragt, warum muss ich dann diesen Schmutz lesen, warum kann man den Schmutz nicht ein bisschen komprimieren? Verstehst du, er kann mir dann natürlich zu Recht sagen, ja gut, dann soll Gott eben wüten und putzen, aber warum diese langen, detaillierten, pornografischen Beschreibungen? Es ist ja richtig Pornografie, die hier beschrieben wird. Und da fragt mich der Doktorand zu Recht, da kommt nämlich der Ekel hoch, wenn ich das lese.
Kontrast.
Ach, das gefällt mir.
Absolut schmutzigen, schmerzhaften,
da rieche ich gut.
Schmerzhafte Dunkelheit wird dann umso größer.
Das riecht sehr schweizerisch. Das riecht nach Rind und Sprüngli. Wunderbar, Dankeschön, Moria.
Also ich würde sagen, dass Gott uns ja die Freiheit gegeben hat zum Guten und zum Bösen.
Das ist auch gut.
Und Gott nimmt sein Wort nicht zurück, er hat sie uns gegeben. Und er lässt uns nicht jetzt die Heilige Schrift wie ein Märchenbuch erscheinen, sondern die bittere Realität.
Richtig.
Und ich würde sagen, wenn der Mensch fähig ist, zu den höchsten Stufen der Heiligkeit zu steigen, so kann er aber auch so tief fallen und trotzdem im allertiefsten Fall hält Gott die Türe offen für die Teschuwa.
Das ist auch schön, Robert. Akzeptieren wir das, Mama? Gefällt mir auch sehr gut. Gefällt mir alles wunderbar. Ich brauche noch oben so ein bisschen Chili. Oben noch eine Chilischote. Ist alles wunderbar gewürzt. Ich brauche noch, das kann ich ja natürlich als Jude sagen, Renate, weil ich aus dem heißen Orient komme, ich brauche oben noch eine Chilischote. Wer legt noch oben auf dem, was gesagt wurde, was völlig richtig ist, noch eine ganz feurige rote Chilischote, damit das eben klar wird, warum Gott diese Pornografie in die Heilige Schrift hineinbringt. Und wir werden ja wirklich haarsträubende Dinge lesen. Und trotzdem ist es der Holy Scripture, Renate. Holy Scripture. Transmitted by all the holy priests and the holy prophets of Israel.
Er ist der Schöpfer.
Ich höre nicht.
Er ist der Schöpfer.
Ja, richtig.
Wir sind das Geschöpf.
Ja.
Und darum geht es wie nicht umgekehrt. Also er schafft das Neue in diese Situation.
Richtig, richtig. Alles klar, ich brauche noch ein bisschen mehr Feuer. Völlig richtig. Was sagt euch hin?
Also mich verwundert es immer wieder, mir zeigt es die vollkommene Authentizität von der Realität, dass hier was passiert und dass es die Juden hier reinschreiben, von den tiefsten Tiefen kommt man wieder in die höchste Höhe.
Das riecht sehr gut.
Gott wendet es um, da er seinen Bund ja nicht aufgibt mit den Juden. Wir Katholiken hätten das alles ausgestrichen. Ne?
Eben, ja, raussteigen, ja. Das können wir nicht rein.
Ja, genau, wir hätten das alles ausgestrichen.
Raus mit dem Schmutz, Lea.
Aber da zeigen wir die ganze Größe, die da drin
ist. Das ist die Größe, wunderbar. Und worin liegt die Größe? Das ist ja das, was mein Doktorand mich fragt. Ich habe ihm dann eine gepfefferte Antwort gegeben, zusätzlich zu dem, was er sagt. Er fragt mich, worin liegt in so wirklich solche erniedrigenden Beschreibungen? Du hast schon wieder Tochter Israel. Und ihr Propheten erzählt wieder falsche Worte über mich. Und ihr kriecht allen Göttern nach. Schämt ihr euch nicht mehr, ich werde das Land vernichten. Und ihr geht ins Exil, Tochter Jerusalem. Du hast ausgedient bei mir. Das tut weh, Martina, das tut weh. Und da fragt er mich natürlich, muss das sein? Wo ist daran die Größe Gottes mit solchen harten, härtesten Worten geboren?
Naja, wenn es einem Menschen schon so weh tut, das zu lesen, dann wissen wir erstens, wie schlimm es wirklich gewesen sein muss, ohne Abstriche, und wie weh muss es dann Gott tun.
Genau.
Und dann, darin ist dann eben die Größe, dass es kann für uns unvorstellbar schlimm sein und trotzdem wendet Gott sich nicht ab. Und
ja.
Das ist Gottes Größe.
Ja, das auch sehr schön, Martina.
Das auszuhalten, man sagt ja auch, dadurch, dass Gott die Welt geschaffen hat, kennt er die Welt und kennt er die Menschen und er kann von uns eigentlich nicht enttäuscht sein, weil er uns kennt.
Ja.
Aber wir sind von uns
richtig
enttäuscht. Richtig. Und für uns ist dann der Rückweg, die Tschuwa, die Umkehr, schwierig, aber ja. Gott ist immer da.
Ja.
Und das richtig. Ist seine Größe.
Teshuva übrigens, schreiben Sie alle auf, das ist die Umkehr, Martina. Teshuva. Schreiben Sie es bitte alle auf. Möchte Teshuva. Theodor Emil Siegfried Cäsar Heinrich Udo Werner Anton. Die meisten kennen das. Teshuva ist die Umkehr, Claudia. Teshuva, Stina. Teshuva. Einmal alle zusammen. Teshuva. Sascha. Teshuva. Heißt Umkehr. Die Umkehr, auf die Gott immer wieder wartet. Sehr schön. Ich möchte noch etwas ergänzen.
Und das Heilige, eine andere Übersetzung, wie du sagst, ist ja auch Shalom.
Ja.
Und Shalom ist ja das Ganze. Und dann gehört zu diesem ganzen Großen auch dieses ganze Tiefe.
Ja. Wunderschön.
In der Ganzheit. Es ist ja gewollt von Adonai, von Hashem, von Gott, dass wir ganz werden, dass wir heilen.
Brillant!
Und da gehört also nicht nur dieses Erhabene dazu,
ja,
sondern auch dieses Tiefe. Und ja, in diesem Tiefen, dann wieder du sagst, wenn es ganz schlimm wird, dann greift der Herr ein.
Ja.
Wenn es ganz schlimm wird,
ja,
und da war es ja ganz schlimm,
ganz schlimm.
Da greift der Herr ein. Und dass das aber alles zu dieser Ganzheit gehört und dann diese Teshuva, diese zu
erklären. Brillant!
Um wieder rauszukommen aus diesem tiefsten Sumpf, in dem man steht.
Euch ein sehr gut. Nikola, Nikola? Nico?
Ja, nein. Ich habe, als du das gerade sehr vorsichtig gesagt hast, habe ich trotzdem bei jeder Aussage, Reihe und all das, was da kam, habe ich gedacht, das ist doch menschlich. Also in jeder Aktion ist scheinbar irgendein menschliches Verlangen, auch vielleicht kein heiliges oder positiv zu sehen ist, aber es ist doch eben menschlich.
Ja,
das wäre für mich eine ausreichende Antwort zu sagen, warum soll das nicht eine heilige Schrift sein, ja, die auch davon berichtet, was eben die Menschen.
So was der Mensch im Stand ist, zu welchen Niedertrachten.
Ja, du hast die Bildzeitung erwähnt, man liest ja jeden Tag. Es ist ja nicht eine Geschichte, die irgendwann uralt vorkommt, sondern es ist ja jeden Tag so. Warum?
Claudia, wie heißt in Zürich die unterste Boulevardzeitung, die jeden Tag von Porno und Vergewaltigung und von Untreue und Missbrauch spricht? Habt ihr so eine Boulevardzeitung?
Blick.
Habt ihr das? Ja. Wie heißt die in der Schule? Blick. Blick?
Blick?
Ach, der Blick. Ach, das ist bei uns die Bildzeitung. Ich dachte, die Schweizer sind so heilig, die haben das gar nicht. Das ist auch wirklich das Unterste. Frau vergewaltigt ihren Mann, Mann schneidet Frau die Brüste ab, solche Schweinereien. All das ist im Blick. Gut zu wissen, dass die Schweizer das auch haben. Ich dachte, die Schweizer kennen das gar nicht. Das gibt es leider auch. Wunderbar. Martina, ich bin sehr beruhigt, dass die Schweizer auch solche Abstiege kennen. Kennst du den Blick, Stine? Leider. Wenn ich die Bildzeitung sehe, weißt du, wenn ich da manchmal tun mir wirklich die Passanten weh, als ich früher noch Bahn gefahren bin, wie da diese Zeitung ausgebreitet wurde, durch bin demonstrativ ins Klo gegangen, um das nicht zu sehen zu müssen. Weißt du, wenn da jemand die Bildzeitung so aufbaut und die nackten Frauen sind drin und die zerrissenen Bildkörper, du kannst ja oftmals gar nicht weg, das Auge sieht doch links bündig und rechts. Du, ich bin demonstrativ ins Klo gegangen, wenn da die Männer ihre Bildzeitung so ausgebreitet haben, dass die halbe Waggon davon voll war, ich bin demonstrativ aus dem Waggon, aus dem Abteil gegangen, ins Klo, damit ich das nicht mit ansehen muss. Es hat mich so geekelt.
Darum hat die Schweizer Zeitung den richtigen Titel, Blick.
Blick, ja, eben. Furchtbar. Furchtbar, dass man da mit solchen ekelerregenden Nachrichten Geschäfte machen kann. Martina.
Ja, das knüpft im Prinzip an das an, was schon gesagt wurde, dass ein Mensch, der sich bei all diesen Niederungen menschlicher Wesensart doch bewusst für das Gute
richtig,
das ist ja doch eine andere Qualität,
also richtig,
mit dem Paradies.
Richtig, genau. Ne? Genau.
Ich nur in paradiesischen Zuständen lebe, eins bin mit meiner Umwelt, nur das Gute kenne, das ist ja nicht so eine Leistung.
Als
wenn ich nicht. Und es, ich sag mal, es ist durch diesen Kontrast ganz unten und ganz oben, also es wird nochmal auch die Dimension menschlicher Möglichkeiten.
Ja. Wunderbar. Ich fasse zusammen, jetzt will ich das noch ein bisschen mit der angekündigten Chili-Schote garnieren, ist alles richtig. Jetzt spreche ich als Jude. Was ich wirklich eben als Jude dann natürlich hineinlegen kann an Weisheit, was die Schweizerin, die Eidgenössische, die Konföderierten ja einfach nicht wissen, weil sie reformiert sind oder katholisch sind. Verstehst du? Das kann nur ein Jude sprechen, weil er pro domo spricht. Ich bin in Israel aufgewachsen und ich bin in der Tradition des Judentums aufgewachsen. Das heißt, ich kenne den Gott der großen Härte und ich kenne den Gott der großen Weichheit und den Gott der großen Liebe. Und was Christen oft schwerfällt, vielen Christen, die ich treffen darf, ist diese Integration. Das heißt, zu akzeptieren, dass der Gott der Bibel ein vielfacettiger Gott ist. Der Gott der Bibel ist vielfacettig mächtig. Der Gott der Bibel ist nicht nur entweder Schmusegott, Kuschelgott, der eben sagt, ich werde dich heiraten, was ja Hosea 2,20 sagt, ich werde dich ehelichen in Liebe, in Gerechtigkeit, in Demut und in Dankbarkeit, der berühmte Satz, auf den sich alle natürlich stürzen. sondern der Gott der Liebe, der Gott des Jüngerns ist ambivalent. Der kann auch sagen, ich will nicht mehr mit dir, Tochter Zion. Schluss! Raus mit dir ins Exil! Ich spreche mit dir. Du hast es getrieben wie die schlimmsten Huren. Deine Lügenpropheten bin ich zu leid. Ich will dich nicht mehr anschauen. Und deine Gebete höre ich nicht mehr an. Tochter Zion. Und 10 Sätze später kann es dann heißen, ich liebe dich wie eh und je. Und du bist meine große Liebe. Was ich Ihnen vorhin sagte. Hosea hat genauso viel Stellen über Pornografie und Unzucht, wie er Stellen hat über Liebe, Liebe, Liebe. Das haben Sie bei keinem Propheten Israels. Ich habe die Stellen gezählt extra. Der Prophet Hosea mit den härtesten Beschimpfungen in puncto Pornografie und Verirrungen des jüdischen Volkes kann immer wieder in das gleiche 14-kapitelige Werk, Hosea besteht aus 14 Kapiteln, immer wieder einweben, ganz, und wir werden das ja anschauen, gründlich anschauen. Damit will ich Ihnen Lust machen, integrativ zu arbeiten. Das heißt, das Bild ganz wahrzunehmen. Viele Christen tun sich das schwer. Entweder muss Gott böse sein oder Gott ist zärtlich, aber dazwischen gibt es nichts. Oder ein Gott, der eben beides in sich birgt, beides in sich umfasst. Das ist für mich als Juden, seit ich denken kann, seit ich ein kleiner Junge bin, einfach eine natürliche Haltung. Das gibt es übrigens nicht nur bei Hosea. Nehmen wir die Gestalt Mose. Mose.
Der ich das Licht schaffe und die Dunkelheit.
Genau, der ich das Licht schaffe und die Dunkelheit bringe. Gott kann Mose wahnsinnig übel begegnen, sodass Mose sogar sagt, streich mich aus deinem Buch des Lebens. Ich will mit den Kindern Israels nicht mehr zu tun haben. Und da sagt ihm Gott, nein. Wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Nicht wahr? Gott kann auch mit Mose, seinem größten Freund, härteste Worte sprechen und zugleich sagen, Mose, du darfst mein Hinteres sehen. Kein Mensch konnte mich je sehen, aber Mose darf das Hintere von Gott sehen. Das heißt, ich kenne einen Gott der Bibel, weil ich Jude bin und damit aufgewachsen bin, mit der Heiligen Schrift als Ganzes, in dem beides seinen Raum hat. Und vor allen Dingen eben, das, was wir schon gesagt haben, ein leidenschaftlicher Gott. Da tun sich Christen sehr, sehr schwer. Gott ist leidenschaftlich, darum bin ich auch so ein leidenschaftlicher Mann. Der Gott der Bibel ist leidenschaftlich, auch der Gott Jesu ist ein ausgesprochen leidenschaftlicher Gott, voller Passion, Leidenschaft. Und ich kenne das und mit den Jahren wird mir immer klarer, warum ich so ein leidenschaftlicher Vulkan bin. Ich bin nicht mehr der Jüngste, aber ich merke, dass ich immer noch in diesem Feuer bin. Ich kann gar nicht, mit Jahren wird mein Feuer immer größer. Nach diesen 9 Monaten in Israel habe ich mich so verbunden mit der Tradition meines eifernden Gottes, nicht meines eifersüchtigen Gottes, sondern meines eifernden und meines leidenschaftlichen Gottes, dass ich nach diesen 9 Monaten mit dem Buch noch, mit noch mehr Feuer und mit noch mehr Enthusiasmus zurückgekommen bin, den ich vorher schon war. Weil ich gemerkt habe, wenn ich wirklich Jude bin und wenn ich wirklich in diesem Bund, in diesem Abrahams Bund Renate stehe, in dem Bund unserer Väter, dem ja auch Jesus angehörte und Amos und Hosea, dann gehört eine Leidenschaft sowohl auf verbaler als auch auf pragmatischer Ebene unverzichtbar dazu. Und wir Juden sind in unserer langen Geschichte sehr oft ungezogen gewesen, wie mein Großvater immer sagt, ungezogen, kennst du ihn auch so? Ungezogen, ungehorsam. Und wir haben einen leidenschaftlichen Gott, der bereit ist, wie das Wort sagt, mit uns zu leiden, aber leidenschaftlich leidet. Unser Gott leidet mit uns Juden leidenschaftlich. Und auf beiden Seiten, Gott kann sowohl im Positiven, wenn wir uns gut benehmen, mit uns leidenschaftlich umgehen, zum Beispiel 40 Jahre Wüste, in denen es uns ja auch sehr gut ging, oder Mose am brennenden Dornbusch, Gott, in dem sich Gott ihm leidenschaftlich nähert, aber Gott kann mit uns auch auf der anderen Ebene eben auch leidenschaftlich zornig werden. Und das ist eben die doppelte Mentalität Gottes. Du kannst nicht Gott nur im positiven Sinn leidenschaftlich haben, der dich leidenschaftlich liebt. Bei Jeremia gibt es hochleidenschaftliche Worte, voller Emotionalität, der Liebe zwischen Gott und seinem Volk, was Moria vorhin schon erwähnte. Aber es gibt eben auch den anderen Pendel, Stina, ein Pendel schlägt in beide Seiten aus. Und du kannst auch Gott erleben, der eben verletzt ist, enttäuscht ist und wahnsinnig zornig ist. Verletzt ist, enttäuscht ist über sein Volk, Nikola, und zornig ist ohnegleichen. Und das ist etwas, was Christen wahnsinnig schwerfällt, aber was ich kenne, weil ich das Judentum mit der berühmten Muttermilch aufgesagt habe und es gar nicht anders kenne. Ich kenne das gar nicht anders. Ich kenne es gar nicht anders, dass Gott apathisch, stoisch, zurückgezogen ist. Apathisch, stoisch, verschlossen, reserviert. Diesen Gott kenne ich nicht. Ich kenne seit meiner frühesten Kindheit, in der ich in das Judentum hineingedacht und hineingesaugt wurde, durch die Muttermilch meiner Mutter, dass es Gott gibt, der alle Emotionen des menschlichen Lebens zulässt. Alle Emotionen des menschlichen Lebens, die einfach zum Menschsein gehören. Himmelhoch jauchzen, zu Tode begeistert, Liebe überschwänglich, ich liebe dich und ich brauche dich und du bist meine Tochter Zion Und ich werde mit dir tanzen, mit dir verlocken. Das Hohelied der Liebe, wenn Sie die Erotik des Hohelieds der Liebe anschauen, das ist reine Sinnlichkeit, verstehen Sie? Da tun sich auch viele Christen schwer. Was hat das Hohelied der Liebe in der Heiligen Schrift zu tun? Ich fasse deine Brüste an, Claudia, steht da drin. Und ich fasse deine Oberschenkel an und streichle deine Oberschenkel. Steht in der Heiligen Schrift. Da kenne ich viele Christen, die sagen, pfui, das ist doch Erotik. Das hat doch nichts zu suchen in der Heiligen Schrift. Ich streichle deine Brüste und ich streichle deine Oberschenkel. Das ist aber im Judentum genauso erlaubt, wie eben solche Worte wie, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, Tochter Zion. Ich habe mit dir gebrochen. Wenn du weiter den Baalen nachläufst, bist du bei mir verloren, spricht der Gott Zebaoth. Ich kenne das, weil ich als nochmal, als Jude gelernt habe, Susanne, integrativ zu denken. Ich kann das Hohelied der Liebe akzeptieren mit sehr konkreten, sehr sexuell gefärbten Begriffen. Kann alles nachgelesen werden heute. Und ich kenne auch Hosea und Jesaja und Amos, die in sehr scharfen Worten, verletzenden Worten, aber emotionalen Worten dem Volk Israel begegnen. Und jetzt kommt noch ein Punkt zum Aufschreiben. Ich als Jude, als jüdischer Fachmann der Heiligen Schrift, merke mit den Jahren, liebe Freunde und Freundinnen im schönen Löwenstein, immer mehr, dass Gott uns Menschen, nicht nur uns Juden, uns Menschen wahnsinnig liebt. In Anführungszeichen wahnsinnig liebt, mächtig. Der Gott der Bibel liebt uns Menschen grenzenlos. Nur wir verstehen das nicht immer. Das wird für mich nach 9 Monaten, die ich mit meiner geliebten Frau in Israel erleben durfte, und ich habe viel studiert in Israel, nicht nur Shopping und Sightseeing, sondern eben ganz viel studiert, mir wird immer klarer, wenn Sie es bitte notieren, Sascha, der Gott der Bibel ist voller Liebe. Voller Liebe. Höchste Liebe, die es überhaupt gibt. Aber wir Menschen tun uns oftmals schwer, Susanne aus dem Ruhrpott, diese Liebe wirklich zuzulassen. Diese Liebe wirklich zu begreifen, diese Liebe wirklich zu fühlen. Ich wiederhole meine Worte. Die Liebe Gottes ist so groß, und ich bin Jude, ich spreche aus meiner eigenen Heiligen Schrift. Die Liebe Gottes zu uns, zu seinem erwählten Volk und die Liebe Gottes zu den Menschen ist so intensiv, so feuergeladen. Darum wird Gott ja immer wieder mit Feuer verglichen, Stina. Die Liebe Gottes zu uns Juden und zu der ganzen Menschheit ist so feurig, ist so ein brennendes, ein verzehrendes Feuer, was ja in der Bibel oft für Gott steht, dass wir Menschen lieber krumme Touren fahren, um diese Intensität der Liebe nicht ganz zuzulassen, weil wir Angst davor haben. Das wird mir immer klarer. Ich wiederhole für die Schweizerinnen und für alle. Die Liebe Gottes, wie sie mir aus Amos und Hosea, die wir ja morgen ab 9 Uhr ganz intensiv studieren werden, aber heute sind wir schon vorbereitet, ist so intensiv wie ein brennendes, verzehrendes Feuer. Oder wie Amos sagt, du bist ein brüllender Löwe. Du bist ein brüllender Löwe. So wird Gott verglichen in Amos. Und wenn du brüllst, da bleibt kein Schaf unbewegt. Das heißt, Gott kriegt bei Amos und Hosea so viele Attribute eines brüllenden Löwen, einer feurigen Schlange.
Die glühende Kohle
bei Jesaja im Mund. Gott hat so viel, so deutliche Beschreibungen, die aber nur eins bezwecken. Es wird mir mit 57, glaube ich, ja immer klarer. Die Liebe Gottes in ihrer Urintensität und ihrer Urintentionalität, in ihrer Absicht, in ihrer Tiefen, werden wir auch besprechen, wir beiden, ne? Nikola zuzulassen, das ist sehr schwierig. Und da versuchen die Kinder Israels, das kann ich euch als Fachmann euch schon sagen, lieber alles Mögliche auszuprobieren. Darum die Baalskulte und Asera, die vielen Kulte, die dann praktiziert werden. Die götzendienerischen Kulte, weil man vor diesem gewaltigen Erlebnis der Liebe Gottes oftmals wahnsinnige Angst hat. Und dabei sagt Gott immer wieder, und wir werden das lesen, ab morgen früh frisch rasiert, frisch gewaschen, um 9 Uhr, nur du brauchst dich nicht rasieren, weil du mir erzählt hast, du kannst dich rasiert nicht ausstehen, so wie ich mich unrasiert nicht ausstehen kann. Die Liebe Gottes ist in ihrem Wesen sehr feurig, wenn wir das bitte notieren. Das werden wir lesen morgen früh, Martina, Punkt 9 Uhr. Können Sie auch heute Nacht im Bett natürlich schon lesen. Die Liebe Gottes ist ein sehr feuriges Erlebnis. Steht ja auch in der Bibel. Ich bin ein lebendiges Feuer, sagt Gott. Gott sagt immer wieder, ich bin ein lebendiges, ein verzehrendes Feuer. Das steht in der Bibel. Und der Mensch hat oftmals Angst. Wie kann ich die Distanz und die Nähe wagen, die diesem Feuer gebührt? Das merke ich immer wieder. Denn du weißt, Feuer ist eine sehr gefährliche Angelegenheit. Andererseits brauchst du Feuer, Renate. Ohne Feuer kann Claudia nicht leben. Claudia muss sich eine Suppe kochen. Claudia hat mir Fondue geschenkt und ich muss Fondue erhitzen. Sie wissen alle, dass wir Feuer jeden Tag brauchen. Aber Feuer ist durchaus ambivalent. Denn ein Feuer kann dich vernichten. Die Brände in Israel etc., andere Waldkatastrophen. Und diese Erfahrung Gottes zuzulassen, dass Gott in sich ambivalent ist, Susanne. Feuer, das du dringend brauchst, weil ohne Feuer nicht leben kannst, Stichwort Elektrizität. Und dennoch eine Distanz wahren musst, das ist immer wieder eine Herausforderung an das jüdische Volk. Nähe und Distanz zu diesem Erlebnis eines überwältigend feurigen Phänomens namens Gottes. Und darum tun sich die Kinder Israels in der Geschichte von Hosea und Amos wahnsinnig schwer, weil sie sehr wohl wissen, dass Gott ihnen sagt, ich liebe euch. Und wir werden das ja lesen, was Gott wirklich sagt, ich habe euch so lieb und ich habe euch aus Ägypten gezogen und ich habe euch die Propheten geschickt und ich habe für euch das Meer gespalten und ich habe euch 40 Jahre lang ernährt in der Wüste, Renate. Warum geht ihr mit dem Baal fremd? Warum gehst du fremd, wenn du weißt, dass du bei mir so viel Liebe bekommst? Was habe ich nicht für dich getan, sagt Amos. Ich habe für dich das Meer aufgerissen. Ich habe für dich die Wachteln vom Himmel fallen lassen. Warum hurst du ab, Claudia? Warum gehst du fremden Göttern nach? Gott ist wie ein verletzter Ehepartner, der es nicht versteht, dass sein Partner ihn betrügt. Und wenn Gott spürt, dass sein Partner ihn betrügt, obwohl Gott ihm so viel gegeben hat, während der Geschichte des jüdischen Volkes, dann ist Gott zutiefst verletzt. Und diese Verletztheit ist Gottes, drückt sich aus durch Zornesausbruch. Aber ich kann euch als Jude sagen, hinter diesen großen Zornesausbrüchen, habe ich dem Doktoranden auch gesagt, steckt eine verletzte Liebe. Und je größer die Erregung, Martina, verbal und auch pragmatisch, desto größer ist die Liebe Gottes dahinter. Und die Antwort auf die Frage des Doktoranden, warum wird das so beschrieben? Kann man das nicht verkürzen? Lautet, zusätzlich zu dem, was ihr gesagt habt, dass die Bibel uns zeigen will, was Gott bereit ist, alles zu ertragen, um uns dann zu helfen, das Ganze zu verwandeln in seine Liebe. Das heißt, all die Verirrungen, die wir Juden in der Geschichte des jüdischen Volkes uns erlaubt haben, eben Baal und Chemosh, die furchtbaren Verirrungen im zerfallenen jüdischen Reich, das ja zerfallen ist nach König David. Und da geht es ja, wie gesagt, rüber und runter. Wir werden ja morgen darüber lesen, wie es falsche Propheten und falsche Priester und falsche Könige gibt und Pakte und schmutzige Geschäfte. Jeder treibt es mit jedem und jeder versucht, politische Vorteile zu bekommen, um ja nicht Gott in sein Leben zuzulassen, obwohl Gott sich immer wieder fragt, warum geht ihr nicht mit mir in Beziehung? Warum versprecht ihr euch Hilfe von fremden Göttern? Meint ihr, die fremden Götter können euch helfen? Wer ist denn der oberste Chef in der Schöpfung? Sind das die fremden Götter oder bin ich das, der Gott Zebaoth? Ihr werdet immer merken, da ist eine Wahnsinnskonfrontation, Martina. Eine wahnsinnige Konfrontation eines beleidigten, betrogenen Ehemannes. Ich wiederhole, eines beleidigten, betrogenen Ehemannes. Das geht ganz auf die menschliche Ebene. Und weil Gott aber dennoch größer ist als ein Ehemann, der beleidigt, der betrogen wird, will uns die Bibel zeigen, Gott hat so viel Liebe für sein jüdisches Volk, das auch durch Auschwitz gegangen ist, dass Gott uns sagt, obwohl ihr mich so betrogen habt, obwohl ihr mich so verletzt habt, werde ich alles tun, um euch zurückzugewinnen. Ich wiederhole, obwohl ihr mich so betrogen habt, ihr Kinder Israels, und habt so viel Böses getan, ihr habt fremden Göttern nachgelaufen, ihr habt Baalskult betrieben, ihr habt ganz Jerusalem verunstaltet mit Götzen und Statuen und Prostituierten mit Frauen öffentlich verkehrt. Das nennt man Sakralprostitution. Dennoch sagt Gott, Claudia, ich liebe euch. Und obwohl ich dieses Elend mit ansehen muss, dass Gott das Herz bricht, in Anführungszeichen, sagt Gott immer wieder, und wir werden das lesen, immer wieder ist eingestreut in die härtesten Prophezeiungen, ich liebe dich, du Tochter Zion, und ich werde dich zurückbringen. Und am Ende der Tage, wann auch immer dieses Ende der Tage ist, wirst du erkennen, dass du in aller Prostitution und in allem Fremdgehen nur mich gesucht hast. Nur mich gesucht hast. Ich wiederhole den Satz. Gott sagt immer wieder zwischen den Zeilen, in allen verwerflichen Handlungen, die du dir erlaubt hast, Tochter Zion, in den entsetzlichsten Abgründen, die wirklich jenseits von Worten sind, sagt Gott, hast du nur eins immer gewollt. Und darum habe ich dich nicht losgelassen. Du hast mich gesucht. Denn außer mir gibt es ja nichts auf der Erde. Du hast den Baalskult missinterpretiert für Gott. Du hast den Aschera-Kult China missinterpretiert für Gott. Du hast die Hurereien, die du da getrieben hast, am öffentlichen Tag, Sakralprostitution, wie gesagt, nennt man das, missinterpretiert für mich, weil du dachtest, innerhalb dieses prostituierten Sexes und diesen orgiastischen Veranstaltungen habest du mich gefunden, aber du hast es nicht geschafft. Und Gott, und das ist für mich das Schönste, da kriege ich immer eine Gänsehaut. Wenn Hosea und Amos immer wieder einstreuen, und morgen ab 9 wird heftig gearbeitet, immer wieder, sage ich euch jetzt schon, streut Hosea und streut Amos in seine großen, tiefen Weisungen ein, Tochter Zion, Jungfrau Zion, du wirst zu mir zurückkommen. Du wirst verstehen, dass deine Liebe nach mir das größte Verlangen in deinem Leben ist, Claudia. Du wirst es verstehen, dass dein Verlangen, Martina, nach mir, jenseits aller Verwerfungen, die da geschrieben ist, ungebrochen war. Und darum drangsaliere ich dich, Euchen, sagt Gott zur Tochter Zion, über Hosea und Amos, darum drangsaliere ich dich so mächtig, weil ich will, dass du verstehst, du suchst in der Quintessenz deinen Gott. Und alles, was du getrieben hast, sind nur Umwege, um zu mir zu kommen. Und da war mein Doktorand sehr befriedigt. Noch einmal, alles, was du unternommen hast, diese krummen Touren eben, diese Exzesse, diese selbstzerstörerischen Exzesse, Nikola, sagen die beiden großen Propheten Hosea und Amos, waren nur ein Umweg, a detour, ein Umweg, weil du blind warst, weil du nicht gesehen hast, wen du wirklich suchst. Und wenn Gott will, dass wir Juden und die Menschheit, möchte ich sagen, aufwachen, dann schickt er uns ganz strenge Propheten. Und sie spüren, und das ist eben das Typische an den Propheten Israels, das finden sie in keiner Literatur der Welt, auch nicht in der gigantischen Literatur, in der Literatur von Ödipus etc. Nirgendwo merken sie einen Gott, der im gleichen Atemzug, in dem er schimpft, zärtliche Annäherungsworte ausspricht. Das werden wir morgen früh um 9 Uhr lesen. Noch einmal, bei keiner Literatur des Vorderen Orients, in denen sie ja auch große Weisungen lesen, der Götter zu den Menschen, Gilgamesch-Epos zum Beispiel, werden sie merken, dass im gleichen Atemzug, in dem Gott wirklich die Schärfe des Schwertes mächtigt, uns präsentiert und uns Schlimmes ankündigt, uns Juden, doch zugleich kommt am Ende des Satzes oder am Ende des Kapitels, ich werde dich wiederfinden und du wirst zu mir zurückkommen und wir werden ein ewiges Gelöbnis miteinander feiern, ein Gelöbnis der Ehe. Und ich werde dir alles verzeihen und ich habe mit dir Großes vor und du bleibst mein geliebtes Volk auf ewig und ich werde dich verherrlichen, spricht dein Gott Zebaoth. Das in einen Satz, in einen Kontext zu bringen, ist schwer, aber das ist das orientalische Bild von uns Juden, aus dem das Ganze ja entstanden ist. Sie vergessen bitte nicht, die Bibel ist nicht im Ruhrpott entstanden, die Bibel ist in meiner Heimat entstanden, in Israel. Das ist ein ganz anderes Land, das ist ein ganz anderer Kontinent. Und mit all der Ambivalenz dieses kleinen Landes Israel, das ja ein sehr turbulentes Land immer schon war, nicht nur jetzt erst seit 70 Jahren, sondern immer schon bedingt durch seine Heiligkeit. Das Land Israel ist heilig, mächtig, das heiligste Land auf Erden. Und Sie wissen, wenn etwas Heiliges ist, ist es sehr umstritten. Heilige Länder, heilige Erfahrungen sind immer hoch umstritten. Und meine Heimat ist seit Jahrhunderten, nicht erst seit 70 Jahren, wahnsinnig umstritten. Wenn Sie die Mamelucken anschauen und die Osmanen, was da alles hin und her lief, es war wahnsinnig umstritten. Und die Kreuzritter, immer war es ein Zankapfel. Das heilige Land, können Sie noch hin, war immer ein Zankapfel vieler Nationen. Erst die Christen mit ihren Kreuzrittern und dem Deutschen Orden, die da rumgetrieben haben und alles eingenommen haben. Dann kamen die Moslems. Das Osmanische Reich, das sich da alles unter den Nagel reißen wollte, dann kamen die Briten am Ende des Ersten Weltkriegs, kurzum. Jerusalem hört nicht auf. Klar, wer weiß das? Jerusalem und Israel hören nicht auf, ein Zankapfel zu sein. Warum? Weil es eben das Heilige Land ist. Es ist heiliger als alle Länder der Welt zusammen. Und just in diese Heiligkeit sprechen Hosea und Amos hinein. Mit all den Ambivalenzen, die damit einhergehen. Alles, was heilig ist, bringt eben auch die Kehrseite des Heiligen, des Unheiligen. Den Abfall von Gott. Den Verfall, den Zerfall, die Zerrissenheit eines Volkes, das ich gar nicht vorstellen kann. Was heißt das, dass der heilige, ewige Gott mich liebt, mich Juden liebt, mich Juden, uns Juden, uns kleine Juden, das kleinste Volk auf Erden. Das ist das Thema von Hosea und Amos. Bitte schön. Das auch.
Das Volk Angst hat vor dem Eifernden, vor dem feuernden Gott. Und dann fällt mir ein, wenn ich Angst habe, einen Gott, der Ansprüche an mich stellt, dann gehe ich doch zu den Götzen Abrahams Vater, Terach, der ja Götzen hergestellt hat. Die haben einen Mund, sprechen nicht.
Sehr schön.
Die haben Ohren und sagen nichts. Die sind ja viel bequemer, wie wenn ich an mich hantiere.
Wunderbar.
Die stellen keine Ansprüche an mich. Die stehen da, sind stumm.
Hörst du, Susanne? Auch wichtig.
Der einfache Weg.
Und das ist aber der falsche Weg. Das ist der falsche Weg.
Aber es ist viel einfacher für mich.
Martina.
Der braucht nichts von mir.
Ja.
Man kann auch sagen, ich gehe keinen einfachen Weg.
Genau. Martina?
Man kann auch sagen, Beziehung ist Arbeit.
Laut.
Man kann auch sagen, Beziehung ist Arbeit.
Beziehung ist Arbeit. Und noch dazu, wenn es um Gott geht, das ist der Punkt.
Ja. Und diese Leidenschaftlichkeit, also wenn Gott mir so leidenschaftlich begegnet, dann kann ich das ja auch.
Und sollst du auch. Nur, der Punkt ist folgendermaßen, ganz kurz zu dem, ich habe noch 3 Minuten, zum Thema Leidenschaft, damit wir wirklich die Heiligkeit nicht aus dem Blick verlieren. Die Beziehung zwischen Gott und Israel, aus dem das Buch entsteht, ist natürlich sehr anthropomorph. Anthropomorph steht, da heißt auf der menschlichen Ebene gesprochen. Anthropomorph nennt man in der Literaturwissenschaft mit menschlichen Begriffen ausgekleidet. Das heißt, Mann und Frau werden immer wieder in die Ebene gebracht von Gott und Israel. Und dennoch gibt es einen Unterschied. Selbst wenn Martina mit ihrem Mann die leidenschaftlichsten Kämpfe ausficht und sie sich mit Bettdecken bewerfen und mit Tomaten und wirklich weiß ich, was die miteinander alles machen und sich gegen an die Wand knallen und sich beschimpfen, gibt es dennoch einen Unterschied zwischen der Liebe Gottes und dem jüdischen Volk, nämlich das, was Gott eben auch sagen will. Was die Kinder Israels immer wieder vergessen, Gott ist der Schöpfer und wir sind seine Geschöpfe. Wenn Martina mit ihrem Mann heftige Konflikte austrägt, dann sind beide egalitär, weil beide Menschen sind. Du bist eine Frau, ein Mensch und dein Mann ist ein Mensch. Ihr seid beide Kinder Gottes. Aber das, was eben die besondere Beziehung zwischen uns und Gott ausmacht, ist, dass Gott der Schöpfer ist und damit natürlich eine Hoheit hat, Martina und Stina, die wir nicht haben. Das kommt nicht noch hinzu als Unterschied. Wenn ihr das bitte aufschreibt für morgen früh, damit das in der Nacht in uns wird. Noch einmal. Die Beziehung zwischen Mann und Frau ist natürlich hineingebracht, die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Aber dann kommt eben etwas Spezielles, was nur Gott hat, nämlich Gott ist die Hoheit. Er ist der Schöpfer und wir sind seine Geschöpfe. Das ist ein ganz großer Unterschied. Das heißt, es birgt ein Geheimnis mit sich, das dazu einlädt, in diese Beziehung hineinzugehen, die wir in keine Beziehung zwischen Mann und Frau erleben dürfen. Denn die Beziehung zwischen Gott und Mensch ist jenseits aller Erotik des hohen Liedes der Liebe und jenseits verbaler Entgleisungen, die wir natürlich in der Bibel lesen, doch ein Geheimnis, weil Gott eben sich entscheidet, als ein nicht körperlicher Partner uns körperliche Wesen zu lieben. Und das ist ein gewaltiges Unterfangen, wenn Sie das bitte notieren. Ich nenne es sogar in meinen großen Kolloquien in der Universität immer, das ist das hebräische Geheimnis, dass ein unsichtbarer Gott sich einem jüdischen kleinen Volk, ein Haufen von Nomaden, wie Moria sagte, Abraham, Isaac, Jakob, nähert und ihnen sagt, ich liebe dich, Punkt. Das ist eine absolute, ich nenne es sogar die hebräische Revolution, nicht die französische, sondern die hebräische. Nico, verstehst du, Gott nähert sich einem schmutzigen, primitiven Volk von Nomaden, nämlich eben den Hirten, Abraham, Isaac, Jakob, und sagt ihnen einfach, ich liebe euch. Und kein Mensch versteht, warum liebt er uns überhaupt? Sind wir so besonders schön, sind wir besonders attraktiv, sind wir besonders reich? Abraham war gar nichts Besonderes. Aber Gott hat sich entschieden, und das ist eben ein Mysterium Tremendum, nennt man das in der Scholastik des Mittelalters. Mysterium Tremendum heißt, das ist das große Geheimnis Gottes, Claudia. Dass Gott sich immer wieder entscheidet, obwohl er es nicht nötig hat. Er muss gar nichts, Gott muss nichts, Gott steht über allem. Gott hat sich entschieden und entscheidet sich immer wieder, uns kleines, verfolgtes, jüdisches Volk zu lieben. Und in Deuteronomium 7 steht ja da, nicht weil ihr besonders gläubig seid, nicht, weil ihr besonders groß seid, nicht, weil ihr besonders angesehen seid, wie Juden sind der letzte Dreck immer in der Geschichte, aber weil ich euch liebe, weil ich einfach entschieden habe, euch zu lieben, habe ich mit euch Geschichte gemacht. Ich wiederhole den Satz, Deuteronomium 7,7. Ihr seid nicht besonders groß und ihr seid nicht besonders reich, ihr Juden, steht schon in der Bibel, Nico. Und ihr seid nicht angesehen, ihr seid gar nichts. Wir waren Juden, waren immer schon irgendwelche langweiligen Männer. Aber Gott sagt, weil ich dich von eh und je geliebt habe, habe ich mit dir Geschichte gemacht und werde mit dir bis ans Ende der Tage Geschichte machen. Das ist das Geheimnis für die jüdische Erwählung. Die sogenannte Auserwählung. Ich sage lieber die jüdische Erwählung oder die jüdische Berufung. Gott hat uns erwählt, weil er entschieden hat, aus für uns nicht erklärlichen Gründen. Und Gott muss sich vor uns nicht erklären, Renate, und Gott muss sich vor uns nicht ausweisen. Gott hat gesagt, ich liebe dich, Punkt. Und dieses Geheimnis zuzulassen, dass Gott entschieden hat, uns Juden, uns Hirtenvolk aus der Zeit Abrahams, durch die Wüste zu führen, in den Exodus zu treiben, Exodus raus aus Ägypten, rein in die Wüste, rein nach Kanaan, raus aus Kanaan, ins babylonische Exil, raus aus dem babylonischen Exil, rein in das syrische Exil, was ja das Thema von Hosea sein wird. Im Jahre 722 vor gehen ja alle 10 Stämme ins Exil. Wir Juden wurden ja von Gott immer wieder umgetrieben. Wir waren ein umtriebiges Volk durch Gott. Rein in Auschwitz, raus aus Auschwitz. Wir haben ja viel mitgemacht schon in der Geschichte des jüdischen Volkes. Und dennoch wird dir jeder profilierte Jude sagen, ich spüre, unabhängig von Auschwitz, unabhängig von Ersten Weltkrieg oder von mittelalterlichen wie heißen die Kreuzritter-Skandalen und Kreuzzügen. Jeder tief nachdenkende Jude, den ich kenne, wird dir sagen, da ist ein Liebesband zwischen uns und Gott, Martina. Da ist ein unzertrennliches Liebesband zwischen unserem Gott, dem Gott der Juden und Christen und Moslems, und seinem Volk. Aber diese Liebe ist nicht, eben nicht menschlich, sie ist übermenschlich. Sie ist einerseits auch menschlich, weil ja menschliche Begriffe benutzt werden. Hure, du Abtrünnige, du mich Verratende, werden wir morgen lesen. Ganz menschliche Ausdrücke. Und dennoch, wenn Sie bitte notieren, ist in der Beziehung zwischen Israel und seinem Gott etwas Übernatürliches, etwas Übermenschliches. Wenn wir das noch schriftlich festhalten, Hans-Dieter. Ich will auch einen Moment, noch einen Moment, Herr Professor. Noch einmal, ich will, damit Sie es verstehen. In der Beziehung Israels, Thomas, in der Beziehung Gottes zu Israel oder Israels zu Gott, ist einerseits etwas sehr Menschliches. Menschliche Gefühle, menschliche Niedertracht, menschliche Perversion, Untreue, Schändungen, Seitensprung, alles. Und doch ist etwas Göttliches dahinter. Und das wird mir mit den Jahren als Ihr Bruder und Ihr Fachmann immer klarer, dass dieses Göttliche, dieses Übermenschliche, dieses Transpersonale, heute gesprochen, in der sogenannten transpersonalen Psychologie, etwas, was jenseits unserer menschlichen Begrifflichkeit hinausgeht, das ist es, was das Geheimnis der Beziehung zwischen Gott und seinem erwählten Volk macht. Dieses Transpersonale, dieses Übermenschliche, Stina, dieses Transzendente, dieses, was wir nicht begreifen können, weil wir eben nur kleine Mäuschen sind. Dieses Göttliche in der Beziehung zwischen Gott und uns und Gott und der Menschheit, das ist das Thema der Bibel. Und das ist insbesondere das Thema von Hosea und Amos, in dem wüsteste Dinge besprochen werden. Wirklich grauenvolle Skandale, Stina. Und dennoch merkst du, dass dieser jüdische Gott, dieser judeo-christliche Gott, eins nicht tun kann. Er kann nicht aufhören, uns zu lieben. Und da kriege ich eine Gänsehaut. Noch einmal, Gott kann immer wieder schlimme Worte in den Mund sagen, menschlich gesprochen, mächtig, schlimme Worte in den Mund sagen. Aber du spürst, und das werden wir erarbeiten morgen früh um 9, das sage ich schon, damit Sie es vorab zulassen. Du spürst auf Schritt und Tritt, Euchen, dass Gott mit einem nicht aufhören kann, weil er nicht aufhören will, uns zu lieben. Uns wirklich zu lieben mit allem, was dazugehört. Auch mit Schmerzen natürlich. Liebe heißt bei Gott auch Schmerzen zulassen. Es geht nicht ohne Schmerzen. Warum ist das Geheimnis Gottes? Gott muss sich nicht entschuldigen bei uns und Gott muss sich nicht bei uns rechtfertigen für 6 Millionen vergaste Juden in Auschwitz und für andere Dinge. Was nicht heißt, dass die Nazis deswegen Verbrecher waren. Das wird das eine nicht das andere entschuldigen. Aber Gott muss sich, das wird mir als ihr jüdischer Fachmann, Stina, immer klarer, nach 9 Monaten in Israel, Gott muss sich für nichts entschuldigen. Überhaupt nicht. Darum hat er recht, Herrn Thomas Ness, wenn er sagt, die Frage der Theodizee muss verwandelt werden, das hat schon mein Vater gesagt, in die Frage der Anthropodizee. Mein weltberühmter Vater Pinchas Lapide sagte schon, die Frage der Theodizee, wo war Gott in Auschwitz, muss verwandelt werden in die Frage, wo war der Mensch in Auschwitz? Wo war der versagende Deutsche in Auschwitz? Das ist die Frage der Anthropodizee, nannte das mein Vater, weil er sagte, so wie ich auch und so wie andere große Juden, Gott muss sich bei dir nicht entschuldigen, wenn er dir Diabetes schenkt, wenn ich das, du hast ja schon gesagt, oder wenn er dir das oder das oder das schenkt. Gott muss sich nicht entschuldigen. Die Frage ist nur, was mache ich mit meinem Diabetes? Wie gehe ich damit um, damit ich zurückkomme in Gottes Liebe, die mich diabetesfrei sehen möchte zum Beispiel? Und das darüber werden wir beide ja noch sprechen. Verstehst du? Und das ist das Thema auch von Hosea und Amos. Hosea und Amos sprechen ganz deutliche Worte mit ihrem Volk. Aber dahinter kann ich Ihnen allen sagen, dass sowohl in den 9 Kapiteln Amos als auch in den 14 Kapiteln Hosea eines steht. Ich habe euch dermaßen lieb, Claudia, dass ich euch so lange schütteln werde, bis ihr endlich versteht, was meine Liebe bedeutet. Noch einmal, das ist der letzte Satz für heute Abend. Ich habe euch so lieb, Susanne, sagt Gott, in meinem Deutsch, einfachem Deutsch für Kinder. Ich liebe euch dermaßen, ihr Juden, ihr blinden Juden, ihr tauben Juden, ihr lahmen Juden. Ich liebe euch dermaßen, dass ich euch so lange schütteln werde und peinigen werde und sie in den Exil schicken werde, bis ihr endlich aufwacht und versteht, dass ich das nur mache, weil ich euch liebe. Nicht obwohl ich euch liebe, sondern weil ich euch liebe. Punkt.